Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Er hat über Pfarrerssöhne, die Schriftsteller wurden geschrieben und über den Wahnsinn in der Literatur promoviert. Er hat Goethe anders gelesen und in Schillers Schädel hineingeschaut. Die Rede ist von Albrecht Schöne, dem großen deutschen Germanisten der Nachkriegszeit. Albrecht Schöne hat nicht nur viele Bücher vorgelegt und mit seiner distinguierten, anspruchsvollen Philologie Generationen von Schülern hervorgebracht, sondern in Göttingen auch legendäre Vorlesungen gehalten und den Göttinger Waldstein Verlag entscheidend geprägt. Man hat ihn übrigens immer mit Schlips und Kragen gesehen, auch in seinem Auftreten war er formvollendet. Gestern ist er mit beinahe 100 Jahren gestorben. Michael Köhler erinnert an Albrecht Schöne.
Als die Nachkriegsgermanistik in Goethe immer noch das Herzstück unserer Nationalliteratur sah, das dem deutschen Sendungsbewusstsein in der Welt Ausdruck verlieh, räumte Albrecht Schöne den braunen Staub ab.
Faust also als eine uneingeschränkt positive Leitfigur. Dagegen hat dieser Text eine solche Fülle von Fragen gesetzt, hat so viel Katastrophenmeldungen eingebracht, scheiternde Vorgänge erfolgen ununterbrochen eigentlich. Goethe hat diesen Faust natürlich zugleich als ein ungeheures Warnstück geschrieben. Der moderne Mensch, und in gewisser Weise kann man ja sagen, wenn vielleicht die homerischen Epen das Grundbuch der Antike darstellen und vielleicht Dantes Divina Commedia das Grundbuch des Mittelalters, wird man vielleicht vom Faust sagen dürfen, das ist das Grundbuch einer neuen Zeit.
Wie kein anderer machte Albrecht Schöne den Weg frei für eine entideologisierte Philologie. Er sicherte den Textbestand, zog die Entstehungsgeschichte heran und legte alle geistig-geschichtlichen Bezüge offen. Kai Siener lehrt in Münster, war in Göttingen Assistent von Heinrich Detering, der seinerseits Assistent von Albrecht Schöne war.
Wer sich heute mit Germanistik und deutscher Literaturgeschichte beschäftigt, ob nun an der Universität, in der Schule, in Redaktionen oder anderswo, der steht auf den Schultern von Albrecht Schöne, oft ohne es zu merken. Schöne hat das Fach grundlegend erneuert, weg von einer national, teils nationalistisch ausgerichteten Philologie hin zu einer offenen, modernen Wissenschaft, die international vernetzt und interdisziplinär orientiert ist.
Das führte zu einsichtsvollen Büchern. Allein Götterzeichen, Liebeszauber, Satanskult, neue Einblicke in alte Goethe-Texte von 1982 über die Walpurgisnacht oder die Harzreise Goethes eröffneten das Feld für eine moderne Goethe-Deutung. Höhepunkt dieser Beschäftigung ist Albrecht Schönes Faust-Kommentar von 1994. Die bislang bestehenden Kommentare waren ein halbes Jahrhundert alt. Schöne legte die Modernität des Dramas frei. Er entfaltete den ethisch-ästhetischen Mathematiker Goethe, der Gültiges zu sagen hatte.
Kommentare folgen den wissenschaftlichen Interessen ihrer Zeit und hoffentlich den Bedürfnissen und Interessen ihrer jeweiligen Leser. Und die ändern sich in den Generationen ganz gewaltig. Also das fängt an damit, dass für die heutigen und künftigen jungen Leser ganze Kontinente unseres geistigen Lebens abdriften. Ich nenne als Beispiel nur die biblischen Bücher oder die antike Mythologie. Von beiden ist der Faust neben vielem anderen gesättigt. Und diesen, ich sag mal so, Bildungsverlust oder wie man das nennen möchte, der natürlich durch andere Interessen, das muss man immer gleich dazu sagen, aufgefüllt wird. Es ist ja nicht so, dass die Schüler heute weniger lernen, sie lernen anderes. Ihre Interessen sind anders. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute Schüler gibt, die sich weniger für Dante und Shakespeare interessieren und meinetwegen auch für die Bibel und die Mythologie, aber für Evolutionsforschung oder für Wirtschaftstheorie. Und so gibt es ganze Felder im Faust, die die alten Kommentare aus Unkenntnis oder Desinteresse übersehen oder vernachlässigt haben.
Faust will bekanntlich alles. Und er will es sofort. Leben, Liebe, Weisheit, Wohlstand, Gott, Geld und Glück.
Damals schrieb ein Kritiker, Schöne habe wie ein Restaurator gearbeitet, der ein Fresko freigelegt habe, das man nun erst wirklich erkennen könne. Das trifft es ziemlich genau.
Albrecht Schöne, der nach erster Station in Münster dann von 1960 bis zu seiner Emeritierung in Göttingen lehrte, war also nicht der steife, strenge Professorenknochen. Auch wenn er in seinen Erinnerungen bekannte, dass ihm der legitime Aufbruchwille der 1968er zu Hass erfüllt war und ihn an finstere Zeiten erinnerte. Für einige Jahre bot er damals keine Vorlesungen mehr an. Kurzum, er las Goethe als Zeitkritiker, sehr modern. Die Faustdichtung breche selber mit allem Überlieferten. Die alte Einheit von Ort, Zeit und Handlung ist über den Haufen geworfen. Es war sein damaliger Einspruch gegen die Vorstellung, der Faust sei ein Grundbuch des Deutschtums. Im ersten Akt des zweiten Teils wird ein zusammenbrechender Staat geschildert, wirtschaftlich desolat, moralisch heruntergekommen, der vom Aufruhr bedroht ist. Der Oberbefehlshaber hat nichts in der Hand, der Staatsrat tritt in Herrscherpose zusammen, alle sind korrumpiert und die Inflation grassiert.
Schön. Unter dieser ethisch-ästhetischen Formel kann man sich natürlich politische Vorgänge der Goethezeit abgebildet denken. Und die liegen dem auch zugrunde, ganz ohne Zweifel. Ein heutiger Leser wird dabei ganz andere Assoziationen haben und plötzlich wird er merken, dass auch so etwas, ich traue mich schon, das zu sagen, wie der Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik in dieser Formel mit einer unglaublichen Präzision erfasst ist.
Diese prognostische Kraft mache den Faust so aufregend und interessant. Man muss sich nur noch einmal klar machen, wo dieser Albrecht Schöne herkommt, der 1942 Hitlers Jungvolkführer wird. Er kommt aus einer lutherischen Familie, die ihn stark prägte. In seinen Erinnerungen schreibt er: Ich bin geboren in Barby an der Elbe am 17. Juli 1925. 7 Jahre also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, 14 Jahre vor dem Beginn des Zweiten. Noch 17-jährig wurde er 1943 kriegsfreiwillig Hitlers Soldat. Er brachte es 1944 bis zum Fahnenjunker Unteroffizier. Als er aus Kriegsgefangenschaft entlassen, sich an der Göttinger Universität 1947 einschreiben will, fällt er durch die mündliche Aufnahmeprüfung. 13 Jahre später wurde er dort Professor. In Münster half der junge Student 1947 3 Monate lang bei der Trümmerbeseitigung. 1952 wurde er dort mit der Arbeit Interpretationen zur dichterischen Gestaltung des Wahnsinns in der deutschen Literatur promoviert. 5 Jahre später erfolgte in Göttingen die Habilitation mit der Arbeit Säkularisation als sprachbildende Kraft, Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne. 3 Jahrzehnte lehrte er dann in Göttingen. Sein Ansehen wuchs, als er von 1980 bis 1985 zum Präsidenten der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprache und Literaturwissenschaft wurde, deren Kongress er 1985 in Göttingen ausrichtete. Den Aufbau eines germanistischen Instituts an der Hebräischen Universität Jerusalem regte Schöne ebenso an und förderte es. Zur Aufarbeitung der Rolle der Germanistik im NS-Staat hat er wesentlich beigetragen. Im Kern sei Schöne Philologe geblieben, meint Kaisina. Dazu zählen das Edieren, Kommentieren und Interpretieren literarischer Texte. Dafür stehe etwa seine Ausgabe von Lichtenbergs Briefen oder die Wiederentdeckung der barocken Emblemkunst, zu der er ein Standardnachschlagewerk verfasste. Mit seinem Lichtenberg-Buch von 1982 hat er unser Verständnis einer stromlinienförmigen, rationalen Aufklärung verändert. Das Buch heißt »Aufklärung aus dem Geist der Experimentalphysik« und führte den Konjunktiv als gleichwertige Bedingung von Erkenntnis in den vernünftigen Prozess ein. Einfacher gesagt, spielerisches Denken ist so sinnvoll wie mathematische Ableitungen.
Er untersuchte die literarische Produktivkraft des deutschen Pfarrhauses, deutete Gedichte des Barock mit sozialgeschichtlicher Schärfe und interpretierte Lichtenbergs Aufklärungsdenken aus dem Geist der Experimentalphysik.
Albrecht Schönes akademische Strahlkraft war so groß, dass seine Vorlesungen zeitweilig in einen zweiten Hörsaal übertragen werden mussten. Auch die Stadtgesellschaften haben großen Anteil daran. Als Lehrer macht er sich die Lichtenberg-Methode zu eigen, kritisierte bildungspolitische Bologna-Prozesse, die nur marktkompatible Employability, Beschäftigungsfähigkeit, im Sinn haben.
Ein sehr guter Hochschullehrer müsste immer mit 2 Stimmen reden, nämlich sagen, das und das ist so und so. Und glaubt mir das bitte ja nicht. So eigentlich, nicht? Darin steckt eigentlich die Expansivkraft von Wissenschaft, dass sie ihre eigenen Überzeugungen permanent in Frage stellt. Das ist natürlich, je mehr solche Lehranstalten verschulen, umso schwieriger, nicht? Schulen bringen in aller Regel bei, was Sache ist und nicht eigentlich, wie man auf solche Sachen kommt. Das heißt, kritisch weiterdenkt.
Zu den zahlreichen Ehrungen und Verdienstorden Albrecht Schönes zählt auch die Aufnahme in den exklusiven Orden pour le Mérite 1990. Schöne betrieb immer eine Germanistik für Leser, für literaturinteressierte Öffentlichkeit. Wer davon einen Eindruck gewinnen will, kann zu seinem Essay Schillers Schädel von 2002 greifen. Darin widmet er sich dem berühmten weltanschaulichen Altersgedicht von Goethe, das mit den Zeilen beginnt: Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute, wie Schädel Schädeln angeordnet passten, die alte Zeit, gedacht ich, die ergraute. Albrecht Schöne verband barocke Vergänglichkeits- und Todesmetaphern mit zeitgenössischer Medizin und Schädelkunde, der sogenannten Kraniologie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Er deutete Goethes Terzinen als einen Schreibakt Gottes. Das Lesen und Deuten zu lernen, hat uns Schöne gelehrt. Albrecht Schöne war ein Schädel-Lesekünstler, ein Famulus der Dichtung, ein gelehrter Diener der Dichter, wie es keinen zweiten gab. Gestern ist er, wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag, gestorben.
Michael Köhler erinnerte an den großen, immer fragenden Germanisten Albrecht Schöne. Die Weltbühne war eine Zeitschrift der Weimarer Republik mit einem großen Namen und einer großen Tradition. Während der Nazizeit wurde sie verboten und verlegte ihren Sitz ins Exil. Jetzt erscheint sie in einer neuen Form, verantwortet von dem Verleger der Berliner Zeitung Holger Friedrich. Die Herausgeber sind der Schriftsteller Besat Karim Kani und der Journalist Thomas Fassbender. Zu den Autoren zählen Daniel Pascal Zorn, Deborah Feldmann und Michael Andrik. Ich habe vor der Sendung mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk gesprochen. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Was verbindet man denn mit dem Namen der Weltbühne?
Also als historisch gebildeter Mensch im Prinzip zwei Geschichten. Die eine Geschichte verbindet die Weltbühne mit der Weimarer Republik, ein liberales Blatt, ein überparteiliches Blatt, herausgegeben von Karl von Ossietzky, der dann später von den Nationalsozialisten zum Tode gefoltert worden ist, und ein strikt antimilitaristisches Blatt, ein Blatt, das die Untiefen der Weimarer Republik ergründete, über Prozesse berichtete, aber im ganz strikten Sinne ein republikanisches Blatt der Demokratie war. Das ist ganz wichtig. Und die zweite Geschichte der Weltbühne beginnt dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR. Ist das Blatt wiederbelebt worden? Auch dort erschien es wöchentlich. Und da war es zunächst in den 50er Jahren bis zur Mauerwahl ein Blatt, das eigentlich für den Westen produziert wurde in der DDR, ein Propagandablatt, in dem so ein halbliberaler Ton herrschte, der aber sich ganz klar gegen den Westen, gegen die westliche Demokratie richtete. Und nach dem Mauerbau ist dann die Weltbühne bis zum Ende der DDR ein Blatt geblieben, was die SED-Propaganda auf eine intelligente Art und Weise, nämlich feuilletonistisch mit Essays, begleitete, stützte, legitimierte.
Es war also eine Zeitschrift dann zu DDR-Zeiten, die linientreu war. In dem großen Blatt der Weimarer Republik und der Exilzeitschrift haben ja solche Leute wie Leon Feuchtwanger veröffentlicht, Erich Kästner, Karl Zuckmayer, Kurt Tucholsky haben Sie erwähnt. Wie präsentiert sich denn jetzt die neue Weltbühne, die jetzt am 20. Mai das Parkett betreten hat?
Die Weltbühne erschien tatsächlich in der Emigration ein paar Jahre und da hieß sie übrigens auch die neue Weltbühne. Also jetzt ist sie von Holger Friedrich erneut ins Leben gerufen worden. Holger Friedrich ist der Eigentümer der Berliner Zeitung. Ich nenne die Berliner Zeitung seit etwa einem Jahr öffentlich immer wieder Berlinskaja Pravda, weil in dieser Zeitung durchaus intelligent Kreml-Narrative verbreitet werden. Vor wenigen Tagen erst ein großer zweiseitiger Bericht von dem Eigentümer selbst, Holger Friedrich, der auf Einladung des Kreml in Moskau war und dort hinter die Kulissen schauen durfte, wie er selber betont, und in dieser Berliner Zeitung dann also merkwürdige Bilder über das Putin-Regime verbreitet, das sei alles nicht so schlimm. Und das ist auch die Grundlinie, insbesondere in den geo- und außenpolitischen Kommentaren, die in der Berliner Zeitung abgedruckt werden. Ebenso findet dort eine permanente Verharmlosung der DDR, der SED-Diktatur, des Kommunismus statt. In diesem Kontext versucht Friedrich schon seit längeren durchaus auch noble Autoren für sein Blatt zu gewinnen. Und in diesem Kontext ist eben auch die Weltbühne, die er jetzt neu herausgibt, zu sehen. Das ist eine alte Strategie, die Willy Münzenberg in den 20er Jahren in der Weimarer Republik entwickelt hat, im Auftrag der Kommunistischen Internationale und der KPD, nämlich gut lesbare Blätter herauszugeben, die ein Massenpublikum erreichen, was mit der Weltbühne nicht passieren wird, in denen untergründig, aber auch offensiv Narrative, in dem Fall die Kreml-Narrative, verbreitet werden, was aber geschickte getan wird, indem eben nützliche Idioten, nenne ich sie mal, um Lenin zu zitieren, als Autoren gewonnen werden, die sich dieser Gesamtstrategie nicht unterwerfen. Und insofern, ich sage das so ganz klar, ich halte dieses Projekt für einen Teil der hybriden Kriegsführung des Kreml gegen den Freien Westen.
Der Schriftsteller Behzad Karimkhani hat gestern im Deutschlandfunk Kultur betont, ihm sei die Diskussion viel zu gemütlich. Ihm gehe es in der neuen Weltbühne, die jetzt herauskommt, um Provokation. Könnte das nicht auch ganz einfach positiv sein?
Naja, wenn ihm das zu gemütlich ist und er zu wenig Provokation hat, dann wird er sich ja freuen darüber, dass ich ihn als nützlichen Idioten bezeichne.
Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern? Worin liegen die Gefahren oder worin liegt das Skandalöse an dieser Weltbühne, so wie sie sich jetzt präsentiert? Es gibt ja relativ viel Aufregung.
Na gut, also man muss jetzt ganz sachlich und nüchtern sagen, wir haben erst eine Ausgabe vorliegen. Das, was ich jetzt auch sage, ist eine Interpretation der Gesamtstrategie, die Holger Friedrich verfolgt, der auf eine subtile Art und Weise über seine Tageszeitung und nun über das zunächst monatlich erscheinende Blatt Die Weltbühne die Narrative des Kreml in die deutsche Öffentlichkeit tragen will. Das macht auch einer der Herausgeber der Weltbühne, Fassbender, fast täglich in der Berliner Zeitung. Diese Strategie ist insofern für Außenstehende auch schwer zu durchschauen, weil man dann eben auch das Gesamtkonzept von Friedrich kennen muss. Wie er als Marxist, Leninist China seiner Zeitung verteidigt, wie er Russland verteidigt. Um das nicht so plump wirken zu lassen, braucht er halt intelligente Leute an seiner Seite, die für Geld, für Ruhm, wofür auch immer, ihre Thesen dort bringen, denen dann Friedrich sagen kann, seht doch, ich bin doch ganz liberal und ganz plural. Bei mir kann fast jeder schreiben, aber das ist ein großer Irrtum.
Es soll, hieß es, um eine Anknüpfung an die DDR-Weltbühne gehen. Können Sie das denn erkennen?
Friedrich selbst beruft sich ja in seinen Auskünften bislang gar nicht, wenn ich das recht sehe, auf die DDR-Vergangenheit der Weltbühne, sondern viel stärker auf das Erbe aus der Weimarer Republik. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass Leute wie Tucholsky oder Leute wie Ossietzky sich wohl im Grabe umdrehen würden, wenn sie merken würden, dass sie von einem solchen illiberalen Publizisten wie Friedrich vereinnahmt werden.
Es geht ja offenkundig um Deutungshoheiten, Herr Kowalczuk. Es fällt ja auf, dass immer mal, auch bei der Buchhändlerin Susanne Dagen war das der Fall, im Zusammenhang mit einer Reihe über Exilliteratur große Traditionen aufgenommen werden, auch aus der Zeit der Weimarer Republik, und umfunktionalisiert werden. Wie sehen Sie das als Historiker? Was passiert da genau?
Naja, ich sehe das vor allen Dingen erstmal als Bürger, indem ich sage, also zur Meinungsfreiheit gehört eben nicht nur die eigene Meinung zu vertreten, sondern auch eine vertretene Meinung zu kritisieren, öffentlich zu attackieren, zu widersprechen und dass diesem Widerspruch dann auch wieder widersprochen werden kann. Aber interessant ist natürlich schon, wer sich aus welchen Gründen auf wen beruft. Und das ist bei der Dresdner Buchhandlung schon äußerst zweifelhaft gewesen, dass sich Leute da auf eine Emigrationstradition berufen, obwohl sie genau das unterbinden wollen, worum es geht, nämlich Immigration zuzulassen und sich dann auch noch so als die Opfer gerieren, dass sie im eigenen Land emigrieren müssten, in eine geistige Immigration gehen. Und mit Friedrich ist das so ein bisschen ähnlich. Der argumentiert ja immer mit seiner Zeitung und nun auch mit der Weltbühne, und das hat ja auch der Herausgeber gemacht, wir bräuchten da irgendwie dieses Blatt, diese Zeitung für einen offenen Diskurs. Niemand will das verbieten, die können ja machen, was sie wollen, aber sie müssen ertragen, dass andere Leute wie ich zum Beispiel kommen und sagen, wo lebt ihr eigentlich? Wir haben in unserem Land einen pluralen Dialog. Hier kann jeder sagen, was er will, aber er muss eben auch damit rechnen, dass man ihm widerspricht und dass man ihn auch hart kritisiert und dass man ihn in die Schranken weist. Punkt. Mehr ist es nicht. Natürlich, es ist immer auch eine Deutungshoheit und Interpretationshoheiten. Das machen alle, die in der Öffentlichkeit agieren. Jeder, der in die Öffentlichkeit geht, will natürlich gerne, dass seine Interpretation, seine Meinung eine gewisse Geltungskraft erlangt.
Das sagt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk über die Neuausgabe der Weltbühne. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Damit geht der Büchermarkt langsam zu Ende. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell geht es heute um Wetterprognosen mit KI und darum, wie fallende Eier nicht zerbrechen, denn auch dann, das kann passieren. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.